Ja, wir fahren jetzt fort mit dem Panel Jüdische Identitäten in Deutschland. Und ich übergebe das Wort zur Moderation an Dr. Christian Staffer von der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Ja, herzlichen Dank. Wir müssen das noch so ein bisschen einordnen mit dem Mikrofon. Ich habe die große Ehre, dieses Panel jetzt am Schluss dieses Abends zu moderieren. Freue mich sehr drauf und freue mich auch darauf, dass Sie noch die Geduld haben, bis zu Ihrem Abendessen durchzuhalten. Und Sie haben ja gehört, wir beginnen, um dann auch aufzuhören. Aber erstmal wollen wir tatsächlich anderthalb Stunden hier mit Ihnen und untereinander oder andersrum untereinander und mit Ihnen diskutieren. Und lassen Sie mich gleich eine kleine Vorbemerkung machen. Das ist jetzt für einen Moderator nur so halb elegant, aber ich will den Titel nicht kritisieren, aber doch, sagen wir mal, präzisieren. Jüdische Identität in Deutschland heute ist für jemanden, der theologisch und politisch diesen Identitätsbegriff einigermaßen heftig kritisiert, ein bisschen ein Angang. Deswegen schlage ich Ihnen vor, dass wir mindestens mal sagen, jüdische Identitäten. Weil, wie wir schon vorhin in dem Vortrag gehört haben, Stereotypisierung, der Araber, der Jude, das sind alles sozusagen Zuschreibungen, die wir vornehmen, die mindestens mal nur einen kleinen Anteil an der Wahrheit der Wirklichkeit haben. Deswegen haben wir uns auch im Vorfeld in dieser Gruppe geeinigt, dass wir das eher plural verstehen. Und das Zweite ist, dass wir über drei Wunder reden wollen. Das eine Wunder, also das ist die gängige Sprache darüber, dass es wieder jüdisches Leben in Deutschland gibt. Und für heute muss man sagen, dass es jüdisches Leben in dieser sehr differenten und verschiedenen Lebensform in Deutschland gibt. Das zweite Wunder, was auch, wir werden über die Ambivalenz gleich noch ein bisschen besprechen. Das zweite Wunder ist das Wunder der Attraktivität Berlins oder auch Deutschlands für junge Israelis. Und das dritte Wunder ist auch heute schon erwähnt worden, nämlich das sind die deutsch-israelischen Beziehungen, die in dieser Intensität wohl wahrscheinlich vor 40 Jahren noch niemand, also außer Ben-Gurion, vorausgesehen hat. All diese Wunder haben eine Rückseite oder haben jedenfalls, ich nenne es Wunderambivalenz. Und über diese Wunderambivalenz würde ich gerne auf diesem Panel sprechen. Und die erste Ambivalenz ist auch einigermaßen offenkundig. Sie haben es vielleicht anhand der Panelisten schon gesehen, dass wir zum Beispiel über Antisemitismus reden werden, was die Rückseite des Wunders der Juden, der jüdischen Präsenz in Deutschland ist. Ich will Ihnen aber erstmal die Panelisten vorstellen. Professor Dr. Denny Kranz, Sozialanthropologin, Senior Affiliated, wieder ein Wort, was in meiner Bildungsbiografie noch nicht vorkam, Senior Affiliated an der Bergischen Universität in Wuppertal, hat geforscht eben genau über Israelis in Deutschland und Berlin. Sie beschäftigt sich mit dem Dreieck Juden, Christen, Muslime in Deutschland und die geografischen Bezugspunkte ihrer wissenschaftlichen Forschung sind Israel und Deutschland. Sie können auch kurz klatschen für Professor Dr. Ufa Jensen ist stellvertretender Leiter des Zentrums Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Forschungsschwerpunkte sind Geschichte des Antisemitismus, der deutschen Juden und, was ich besonders spannend finde, der Psychoanalyse sowie der Emotionsgeschichte und der transnationalen Geschichte. Also Antisemitismus auch untersucht als emotionale Größe. Darüber werden wir mit Sicherheit ins Gespräch kommen. Professor Dr. Doron Kiesel, hat funktioniert. Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden, in Israel geboren und aufgewachsen und ist jetzt Mitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, war Professor für Interkulturelles an der Universität in Erfurt und ist mit mir zusammen, stellt er den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Also er ist der jüdische Vorsitz, ich bin der christliche Vorsitzende, ich bin nämlich protestantischer Theologe. Nun, wir steigen ein. Wir haben gesagt, dass wir die Vorstellung relativ kurz halten und wir wollen so in Halbstundenhäppchen uns bis zum Ende nähern. Die erste halbe Stunde sind jeweils ungefähr 10 Minuten von den Panelisten, dann eine halbe Stunde Gespräch untereinander und dann eine halbe Stunde, die allein oder jedenfalls zu weiten Teilen Ihnen gehören wird. Und wir halt eine Zusatzbemerkung muss ich noch machen. Wir duzen uns auf dem Panel, nicht, dass Sie das irritiert. Das ist vielleicht Teil auch einer israelischen Wirklichkeit, aber jedenfalls in diesem Falle auch einer deutschen. Uffe Jensen, ich würde dich bitten, das ist sozusagen einerseits abendfüllend, aber vielleicht kannst du es auch einfach in kurzer Frist erzählen. Wie schätzt du die Situation bezogen auf Antisemitismus heute in Deutschland ein?
Ja, das ist in der Tat abendfüllend. Allerdings werde ich die Frage sehr oft gefragt und versuche es auch häufig schon kurz. Ich glaube, dass in der Tat wir momentan eine Entwicklung sehen, die uns Sorgen machen sollte. Eine Politisierung der Gesellschaft, die auch mit zunehmendem Extremismus einhergeht. Das hat man zwar, Leute wie ich haben das zwar schon seit 20, 30 Jahren immer mal wieder gesagt, aber jetzt haben doch alle das Gefühl, ich glaube auch viele Teile der liberalen und der linken Öffentlichkeit haben das Gefühl, dass da was ins Rutschen gekommen ist in der Gesellschaft. Was Juden natürlich sehr häufig trifft und wir dadurch auch sehr viel mehr an Ereignissen in den Medien erfahren, Vorfälle, die Sie alle mitbekommen haben. Wir am Zentrum merken das auch unmittelbar, weil die Presseanfragen steigen, ich muss quasi täglich. Gleichzeitig habe ich das Gefühl oder den Eindruck, dass das Juden trifft, aber auch andere Gruppen in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben einen Extremismus, der sich die Ziele oder die Opfer mehr oder weniger wahllos aussucht. Und ich habe aber auch das Problem als Wissenschaftler, dass die Zahlen diesen Anstieg nur partiell widerspiegeln. Und da ich sozusagen auch als Wissenschaftler mit diesen Zahlen arbeiten muss, versuche ich, die einzubringen und ihnen zu erläutern, aber gleichzeitig eben auch die Grenzen dieser Zahlen oder die beschränkte Wirklichkeit, die darin sich widerspiegelt. Die Zahlen sind in der Regel Straftaten, die von der Polizei aufgenommen werden, in der sogenannten PMK, politisch motivierten Kriminalität. Da sehen wir eine relativ konstante Entwicklung beim Antisemitismus in den letzten 10, 20 Jahren. Das steigt von Jahr ein bisschen manchmal oder es nimmt ab, aber es ist relativ konstant. Bei den anderen Zahlen, die wir haben, das kommen meistens aus der Einstellungsforschung, also das heißt, da fragen Politikwissenschaftler und Soziologen die Bevölkerung, was sie zu bestimmten Gruppen oder zu bestimmten Überzeugungen so denkt, meistens am Telefon. Da sehen wir Verschiebungen, das klassische Antisemitismus, sage ich jetzt mal religiös begründeter, in den letzten Jahren weniger stark ist, aber dafür israelbezogener Antisemitismus und sogenannter sekundärer Antisemitismus, also Antisemitismus, der sich gegen die Erinnerungskultur an den Holocaust wendet. Diese beiden Formen finden mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Was wir auch sehen, ist, dass dieses in Deutschland immer noch ein relativ stark, beide Zahlen, Kolonnen sozusagen, ein relativ stark rechtes Phänomen sind. Also je weiter rechts sie in der politischen Spektrum wandern, desto antisemitischer, kurz gesagt. Das Sonderproblem, das Sie vielleicht alle schon mitbekommen haben und wonach ich auch häufig gefragt werde und was natürlich hier auch im Zentrum steht, ist der Antisemitismus unter Muslimen, über den wir wissenschaftlich mit Zahlen basiert noch nicht so viel wissen und nicht so viel sagen können. Aber natürlich ist der Eindruck, der gerade auch von den Betroffenen kommt, von den Juden kommt, dass hier was im Steigen ist, ein Hinweis darauf, dass wir darüber mehr wissen müssen. Vielleicht erstmal so weit.
Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung. Jetzt gäbe es verschiedene Anknüpfungspunkte. Als Theologe insistiere ich auch immer ein bisschen darauf, dass der religiöse, christliche Antisemitismus so weit runtergegangen dann doch nicht ist. Also das ist jetzt aber natürlich Privatempirie auch. Aber was mich interessiert jetzt bezogen auch auf Ihre Forschung, ist die Frage, was braucht eigentlich der Antisemit, die Antisemitin am Antisemitismus? Was ist das Movens? Wo wird es sozusagen, wo ist die Energie? Also das interessiert mich deshalb, Sie ahnen es, also ernst ist, weil das die Frage nach der Emotionalität auch nochmal stellt. Und die wiederum hat einen engen Zusammenhang zu der Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir glauben ja in der Bildungsarbeit immer noch irgendwie an Aufklärung. Und ich bin da in den letzten 30 Jahren meines Lebens einigermaßen skeptisch geworden. Und das hängt aber an dieser Emotionalitätsfrage, denke ich.
Ja, ich habe im Vorfeld auf deine Frage schon geantwortet, dass wenn ich das vernünftig beantworten kann, schreibe ich ein Buch drüber und werde reich und berühmt. Das ist auf so einen Punkt zu bringen nicht so ganz einfach. Ich komme auf die Emotionsfrage in einer Minute. Vielleicht allgemein, ich glaube, dass die Leute in einer Welt glauben zu existieren, ob das so ist, ist noch eine andere Frage, aber die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist sehr, sehr stark, dass man sich abgrenzen muss. Ja? Also das Wiederaufkommen zum Beispiel des Völkischen. Vor 5 Jahren hätte ich das niemals geglaubt, dass diese Form der völkischen Abgrenzung aus der Weimarer Republik, dass die wieder populär wird. Das ist aber passiert. Und das ist plötzlich passiert und hat auch die Sozialwissenschaftler und die Historiker alle komplett von den Socken gerissen. Da gibt es ein Bedürfnis nach Grenzziehung in der Gesellschaft zu Gruppen, die vermeintlich oder gefühlt nicht dazugehören. Das, glaube ich, hatten wir in dieser Form lange nicht. Und da ist jetzt auch eine theoretische Aufrüstung hat da stattgefunden auf der Rechten. Ich glaube, wir haben auch, oder viele haben auch nicht mitbekommen, dass da eine ganze Menge an strategischer Arbeit, an Bildungsarbeit, an Beobachtungsarbeit gemacht wurde. Die wissen inzwischen sehr genau, wie sie die Gesellschaft, die säkulare, liberale, wie auch immer Gesellschaft, attackieren müssen. Und haben dadurch in den letzten Jahren sehr viel Geländegewinne gemacht. Also ich glaube, das ist auch natürlich ein politisches Phänomen. Zu den Emotionen, das interessiert mich selber sehr. Ich finde, Antisemitismus haben wir lange als Antisemitismusforscher vor allem kognitiv behandelt. Das heißt, wir haben uns gefragt, gerade wenn wir historisch unterwegs waren, okay, was gibt es da so für Vorstellungen, also Vorstellungen der jüdischen Weltverschwörung, möglicherweise Blutrituale, verschiedene Formen der Vorurteile, die wir in so Sätzen sagen können. Ja, also Juden sind, Juden machen, und diese kognitiven Aussagen haben uns mehr interessiert, weil sie auch leichter in gewisser Hinsicht zu erforschen sind. Jeder Antisemitismusforscher wusste natürlich, dass das affektiv ist, das heißt, dass emotional grundiert ist. Aber man hatte das Gefühl, okay, das können maximal die Psychologen und die eigentlich auch nicht. Und wenn, können wir es auch nicht für die Vergangenheit, das heißt, für die Historiker ist das eh kein Job. Die neuere Emotionsforschung versucht jetzt, an dieses Affektive heranzukommen und kommt da eigentlich relativ weit. Und bei Antisemitismus findet man immer wieder verschiedene Emotionen, die sehr, sehr wichtig sind. Zorn, Hass, natürlich. Angst Ideen der jüdischen Weltverschwörung mobilisieren, sollen solche Angstvorstellungen mobilisieren. Schuldabwehr und Schuld, Scham, ja, ist gerade nach 45, das finden Sie vor 45 überhaupt nicht. Es gibt vor 45 keine Schuld oder Scham gegenüber den Juden. Was es vor 45 aber gibt und heute nicht mehr gibt oder nur noch sehr selten, ist Ekel. Ja, also wenn Sie sich Bilder angucken aus dem frühen 20. Jahrhundert, Spottbilder, dazu arbeiten wir, finden Sie extrem viele Ekelbilder. Also die Juden als etwas Abstoßendes, Abscheuliches, das man nicht berühren möchte, wo man am besten Distanz zu haben möchte. Finden Sie schon bei Richard Wagner in der berühmten Schrift zu Judentum in der Musik. Heute wiederum spielt, glaube ich, Schuld und Scham eine große Rolle, sodass es auch das Gespräch mit Juden für viele Menschen irgendwie unangenehm schwierig zu sein scheint. Ein belastetes Thema, man weiß nicht genau, was man sagen soll, man stolpert und so. Das heißt, da gibt es immer wieder affektive Elemente, die sich historisch auch wandeln. Ist das eine Antwort? Nee.
Naja, wie du schon sagtest, wenn du das ganz beantworten könntest, dann wäre es der Nobelpreis. Aber sozusagen die Richtung ist, glaube ich, wichtig, weil wir dadurch nochmal auf eine andere Spur gesetzt werden, wie wir über Antisemitismus nachdenken könnten. Und wir werden natürlich an ganz vielen Stellen heute Abend nur so Sachen anspielen können. Das Stichwort des Mosaiks finde ich auf jeden Fall dafür gut, oder Puzzle. Und ich komme zu dem zweiten, zu der zweiten Wunderambivalenz. Und zwar, indem ich Dani Kranz frage, wie steht es eigentlich mit der Wirklichkeit der Israelis in Deutschland? Es wird ja von vielen Seiten gesagt, das ist eigentlich der Erweis der Normalität. Israelis lieben Berlin, lieben es, in Deutschland zu leben. Und das ist eigentlich ein Ausweis dessen, dass das Verhältnis normal ist und dass die Geschichte ein bisschen vorbei ist. Und deswegen wäre es interessant von dir zu hören, wie das sich zahlenmäßig verhält, aber auch wie du die Motive für das Kommen von jungen Israelis nach Deutschland einschätzt.
Vielen Dank erstmal. Okay, die Präsentation ist da. Das ist also die Frage, die ist also genauso abendfüllend wie wenn.
Wir haben nur abendfüllende Fragen.
Ja, wir haben ganz viele abendfüllende Fragen. Also um das vorwegzuschicken, wir haben also als Team gearbeitet. Wir hatten Gelder von der German Israeli Foundation for Research and Scientific Development. Und wir waren also im Grunde eine doppelte Spitze. Das waren also auf der deutschen Seite war ich es, auf der israelischen war es Uzi. Heinz Sünker hat sich von mir dazu überreden lassen, den Antrag zu unterschreiben, was er als Prof dann damals nur konnte auf unserer Seite. Und wir hatten halt das Glück, dass wir noch drei sehr fleißige und sehr gute Mitarbeiterinnen hatten, Nadja, Katja und Maya. Und was schon am Projektteam interessant ist, wir sind also ein komplett gemischtes Team. Also Uzi ist eine zweite Generation Israel, Heinz ist eine zweite Generation Deutschland, ich bin eine dritte Generation in Deutschland, Katja hat dann bei uns mitgearbeitet, sie ist durch einen Zufall nach Israel gekommen, hat dort mehr als 10 Jahre gelebt, ein Israeli geheiratet und ist also als deutsche Nichtjüdin erstmal hingekommen. Nadja ist nach Israel migriert aus Großbritannien und Maya ist gebürtige Israelin und Nadja und Maya sind also relativ religiös. Uzi ist traditionell, Katja hat eigentlich keine Zugehörigkeit, Heinz sieht sich als Agnostiker und ich würde mich dann als jüdische Atheistin bezeichnen.
So viel zum Thema jüdische Identität.
Ja, so viel zum Thema jüdische Identität. Und das wird man auch gleich den Fragebogen, der Katalog hatte 120 Fragen und weil wir eben so verschieden sind, hatten wir auch sehr verschiedene Sichtweisen darauf, haben wahnsinnig viel diskutiert. Und ja, im Gegensatz zu David Ben-Gurion wusste ich mit 3 zwar nicht, wo ich hin wollte, aber ich wollte Automechanikerin werden. Aber mit 6 wusste ich dann, ich wollte aus Deutschland weg. Also ich bin nach der Schule auch erstmal weggegangen und zwar nicht nach Israel. Also ich bin in keinem meiner Passländer geblieben. Ich bin nach Großbritannien gegangen, weil ich brauchte für mich erstmal so eine Art Normalitätsraum. Und das, denke ich, das unterscheidet mich dann auch maßgeblich von den Israelis, die nachher migrieren. Und meine Wahrnehmung von diesem Land sind von daher auch anders, weil ich eben Muttersprachlerin bin. Das heißt also, diese ganz vielleicht fein, vielleicht auch pathologisch feinen Antennen, die sind also auch bei mir existent, weil als Ufa meinte, das kam irgendwie aus dem Nix, das habe ich also gar nicht so empfunden. Also ich habe mich immer gewundert, dass es nicht früher hochkam, weil als die Mauer aufging, war das Erste, was ich zu meiner Mutter und meinem damaligen Freund sagte, oh Gott, dann singen die irgendwann wieder Deutschland, Deutschland über alles. Und meine Mutter als Kinderüberlebende und mein damaliger Freund meinten, du bist komplett wahnsinnig. Also wir hatten da ganz verschiedene Wahrnehmungen. So, jetzt aber die hochgradig interessanten Statistiken, nach denen ich eigentlich dann immer gefragt werde. Also es gibt in Deutschland viel weniger Israelis, als eigentlich angenommen wird. Es sind also insgesamt, wir schätzen 20.000, der Mikrozensus legt es fest auf ungefähr 16.000. Der Mikrozensus ist allerdings eine Flächenstatistik. Das heißt, die Pullen, also sie versuchen repräsentative Samples zu erstellen. Der Grund, warum wir die Zahl höher ansetzen, ist, weil wir sehr viele Unwägbarkeiten haben. Also wenn Sie sich in Deutschland melden, dann werden Sie nach Ihrer Staatsbürgerschaft gefragt. Die Bundesrepublik kennt Meldepflicht. Das heißt, wenn jemand sich hier meldet und Israeli ist, ist er als solcher vermerkt. Wenn jemand die israelische und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann findet Vaterstaat das auch sehr schnell raus. Denn immer wenn Sie einen neuen deutschen Pass haben wollen, werden Sie gefragt, haben Sie noch eine andere Staatsbürgerschaft? Wenn Sie dann sagen, ja, dann müssen Sie teilweise nachweisen, ob Sie überhaupt noch ein Anrecht auf die deutsche haben. Das heißt, das sind also zwei Gruppen, die können wir relativ gut feststellen. Und dann Israel und andere, da wird es dann also ganz schwierig, weil wenn ich sage, ich bin Israeli, dann ist der deutsche Staat zufrieden. Und dann kommt eben die Frage, haben Sie noch eine andere? Aber diese Angabe ist freiwillig. Das heißt, da haben wir also eine statistische, wir wissen also im Endeffekt nicht, wie viele Israelis hier noch mit einer anderen Staatsbürgerschaft leben. Also es wäre dann Israeli plus oder Israeli plus andere. Und dann eben Israelis mit Migrationshintergrund Israel, die werden beispielsweise in Köln erhoben. Köln hat wiederum nicht viel Interesse an Israel und andere Staatsbürgerschaft. Und da ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass also diejenigen, die... dass das also in Köln beispielsweise die größte Gruppe ist. Das sind also Menschen, von denen ich weiß, die haben Israel-Bezug über einen statistischen Migrationshintergrund. Ich weiß aber nicht, ob die Staatsbürger sind. Und da kommt es dann auch darauf an, wie viel sie den deutschen Behörden sagen. Interessanterweise sagen Israelis relativ viel. Die mögen deutsche Behörden ganz gerne. Die finden die ganz berechenbar. Ja, ich meine, also ich habe da ein angespannteres Verhältnis zu, aber ich meine, ich mache auch Rechtsanthropologie, also da bin ich dann eher misstrauisch, aber mein Misstrauen in israelische Behörden ist nicht minder ausgeprägt. Das heißt also, das sind jetzt die Statistiken, also wir schätzen, es sind ungefähr 20.000, aber über das ganze Bundesgebiet. Die Zahlen werden eigentlich immer ziemlich überschätzt. Ich glaube, dass hier können, sehen Sie auch, das ist also, wie ich die Daten ermittelt habe, falls Sie da Interesse dran haben. Das ist also ganz viel Fleißarbeit. Ne? Man sieht, da bin ich ja so stolz drauf wie ein kleines Kind. Aber das ist, um Ihnen zu zeigen, wie schwierig die Ermittlung eigentlich war. Ich erwarte jetzt nicht, dass Sie das lesen. Wir haben aber jetzt nicht nur also Daten erhoben, sondern wir haben uns natürlich auch gefragt, warum ist das so, dass die Zahl so überschätzt wird. Und es gibt also eindeutig einen deutsch-israelischen Zerspiegel. Also sowohl aus deutscher Sicht als auch aus israelischer Sicht sind die Israelis, die in Deutschland sind, sehr, sehr wichtig. Für Deutsche ist es oder für die Bundesrepublik, für den bundesrepublikanischen Diskurs ist es von daher wichtig, weil wenn Juden im Land sind, dann steht es um die Demokratie ganz gut, obwohl ich würde sagen, die ist also auch hier so ein bisschen unter Druck, aber vielleicht bin ich da wieder pathologisch, da habe ich wieder meine pathologischen Antennen. Und aus israelischer Sicht ist jeder Israeli, der weggeht, wird als Verlust definiert. Also es gibt den Ausdruck im israelischen Diskurs immer noch Yored, das ist jemand, der absteigt. Ich persönlich benutze ihn sonst nicht, wird aber durchaus nochmal benutzt. Und das sind jetzt aber die Ergebnisse, also das wären jetzt die Quantergebnisse. Und Sie können, was Sie da sehen können, wenn Sie sich den Überblick angucken, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die anders ist als der israelische Bevölkerungsdurchschnitt. Man kann also sehen, es ist wirklich eine sehr privilegierte Migration, die nach Deutschland kommt. Es sind überdurchschnittlich viele Aschkenasim, also Juden mit europäischen Hintergründen, die im Inland denn die Minderheit stellen. Und es sind 30% bezeichnen sich selber als Jekes. Also wir haben dann gefragt, wie bezeichnen sie sich? Das sind also Nachfahren deutscher Juden und eben entsprechend auch denn deutsche Staatsbürger. Der Anteil von Eltern und Großeltern, die überlebt haben, sind 55%, wo man also eine intergenerative Verschiebung sehen kann. Also für die Kinder und Enkel war das ja nicht mehr ein Tabu, nach Deutschland zu kommen. Aber 70% bezeichnen sich eben auch als säkular oder als Chiloni. Und da ist eigentlich die Problematik, die Tom Segev auch schon aufgegriffen hat, dass sich die israelische Gesellschaft eben wandelt. Die israelische Gesellschaft ist gespalten und Chilonim sind eigentlich mittlerweile ja schon sehr unter Druck. Und wenn ich mich eben als solcher verorte, dann komme ich in Israel unter Identitätsdruck. Und wenn ich dann noch einen deutschen Pass habe und wenn ich den also habe, dann bekomme ich einen Deutschkurs auf Staatskosten. Das fällt dann unter das Aufenthaltsrecht. Das ist also Teil auch von Wiedergutmachungsleistung und dann ist es natürlich eine Option, dass ich nach Deutschland gehe. Und wenn wir uns dann angucken, dass also Geistes-, Sozial- und Kunstwissenschaften überrepräsentiert sind, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Bundesrepublik sehr viele Förderprogramme unterhält, die sich an Israelis richten. Das hat auch mit der Struktur des israelischen Arbeitsmarktes zu tun. Der israelische Arbeitsmarkt hat eine bestimmte Struktur, die sehr in den Hightech-Bereich geht. Und wenn ich da eben Geistes-, Sozial- und Kunstwissenschaften studiert habe, habe ich da schlechte Karten. Oder wie eine unserer Interviewpartnerin frustriert meinte, dass sie also mit einem Doktor nachher Sekretärin war. Die war da denn wenig glücklich drüber, hier ist um einiges glücklicher. Und das sind eben, also es sind bestimmte Parameter, die man an der Auswanderung sehen kann. Und es ist eben auch, es ist also eine dritte Generation, die zum größten Teil nach hier kommt. Was die Personenstandsdaten angeht, die haben wir erhoben. Allerdings dadurch, dass die meisten Israelis weniger als 5 Jahre in Deutschland erst sind. Also das wären jetzt eigentlich noch ganz viele Statistiken, wie gesagt, da kann ich den ganzen Arm mit bespaßen.
Das heben wir uns auch für einen anderen Abend.
Das heben wir uns auch für einen anderen Abend, ja, gerne, immer wieder. Also ne, wir haben auch die Großpräsentation, das sind 78 Folien, da bekommen Sie dann ganz viel. Ich frage Sie dann danach auch ab, weil ich kann das zum größten Teil mittlerweile auswendig. Also der Uzi auch, Heinz hält sich da immer sehr zurück. Und das sind die Daten, das ist natürlich ein Snapshot, ne? Wenn ich eine Datenerhebung mache, also wir hatten einen alten Fragebogen und wir hatten natürlich auch nur eine gewisse Zeit für Interviews. Und zu der Zeit waren also 50% ledig und 54% waren mit deutschen Staatsbürgern und Bürgerinnen verheiratet. Und das Letzte, was ich Ihnen dann statistisch zumuten werde, dass für diese 30% der Israelis, die nach Deutschland kamen, in der Tat der deutsche Ehepartner der Auswanderungsgrund war. Und das würde dann an Ufa anschließen. Also Liebe im Migrationsverlauf ist ein ausgesprochen schwieriges Thema, aber wir wissen eigentlich, dass Menschen aus Liebe migrieren. Also diese Leute, diese Israelis, die hier sind, die migrieren jetzt nicht, weil sie so arm waren, dass sie in Israel nicht mehr essen konnten. Das sind also andere Motive und ja, Liebe ist eins davon und eigentlich ein sehr schönes.
Vielen Dank. Vielleicht eine kurze, aber also Zusatzfrage. Wir reden ja über jüdische Praxen oder Erfahrungen in Deutschland. Würdest du sagen, dass das aus dieser israelischen Community in Deutschland sozusagen ein weiteres Bild von jüdischer Existenz in Deutschland sich entwickeln wird?
Ja, ich gehe dann direkt mal weiter. Das ist nämlich die Frage, die wir gestellt haben, wo wir aber noch keine Gelder für haben. Die Israelis, das sind also vor allen Dingen die Kinder, sind da total interessant, weil so viele Israelis eben mit deutschen Nichtjuden verheiratet sind. Was für eine Identität entwickeln die? Und ja, es ist eine spezifische Identität. Also hier die drei, die wir auf dem Foto haben, das Foto ist ungefähr 4 Jahre alt. Das sind die Kinder von Katja und meine Tochter. Und die haben alle ein Konzept davon, dass sie Israelis sind. Die sprechen auch alle Hebräisch, aber wenn wir die untereinander loslassen, dann sprechen die Deutsch, weil das ist die stärkere Sprache, das ist Community-Sprache. Treibt israelische Eltern in den Wahnsinn, mich also teilweise auch, weil ich dann denke, okay, wo meine Eltern irgendwie aufgegeben haben, gebe ich jetzt auch gerade auf. Und man kann aber bei denen eine andere Praxis feststellen, die Israelis, die hier kommen, die nähern sich dann schon lokalen Juden nach einer Zeit an, in dem Sinne, dass sie feststellen, dass also die Feiertage, die sie in Israel als israelische sehen, eigentlich jüdische sind. Also wenn Sie hier unsere Minis fragen nach den Feiertagen, also die nennen die dann auch israelische Feiertage. Also Chanukka ist ein israelischer Feiertag. Ja. Und wenn dann irgendwie die Anthropologenmutter sagt, nein, das ist ein jüdischer, dann gibt es schon mal überraschte Gesichter. Und was also ganz spannend ist, wenn Sie die Kinder mit in eine Synagoge nehmen, wo man die also meistens dann schon mal mit hinzwingen muss. Also ne, ich meine, das, ne, damit die auch mal was anderes sehen als ihre säkularen Eltern. Und da, ja,
da sehr überzeugendes Modell.
Ja, das ist natürlich wirklich mitunter ein Problem. Also weil meine Argumentation, damit du nicht irgendwie so ein ahnungsloser Jude wirst, da kam dann die Antwort drauf, ja, so wie ihr alle. Und ich nur gedacht habe, okay, also jetzt so rein formal, ne, ist es natürlich was, das Wissen, was wir zu Hause schon haben, aber es ist eben wirklich, es ist nicht viel Praxis da oder eine ganz spezifische säkulare Praxis. Und dann wird aber schon durchaus schon mal festgestellt, also die, die hier sind, das sind Juden, kategorisch gesehen, aber wir sind Israelis. Also deswegen diese Kinder, die müsste man sich mal ganz genau angucken. Ich denke schon, dass die einen integrativen Moment darstellen können, aber den sollte man eben nicht verpassen. Mhm. Weil wir das meiste, was wir an Tradition haben, wir lernen es zu Hause, wir lernen es im Grunde in der Küche. Also wir lernen ganz viel Traditionen am Küchentisch, was unsere Eltern essen, was unsere Eltern nicht essen, was wir da irgendwie mitnehmen oder was wir denn noch bei anderen Leuten sehen. Und das ist eben was, wo ich denke, also wo jetzt eigentlich eine gute Zeit wäre, sich das also nicht nur forschungsmäßig, sondern auch outreachmäßig anzugucken.
Vielen Dank, sehr spannend. Sozusagen auch sowas, eine doppelte Nationalidentität, eigentlich israelische Deutsche, deutsche Israelis. Das ist nochmal tatsächlich ein neues Bild in der Geschichte des Judentums in Deutschland. Doran, als du bist ja sozusagen aufgerufen als Vertreter des Zentralrats, aber natürlich auch als, du bist ja ein Paradebeispiel für eine andere Generation eines deutschen Israelis oder israelischen Deutschen. Also in deiner Funktion als Zentralrat, als wissenschaftlicher Direktor auch der Bildungsabteilung, wie würdest du sagen, wirken sich deutsch-israelische Beziehungen auf jüdische Selbstbilder in Deutschland aus? Was ist, tatsächlich als Beziehungsfrage?
Die Frage selbst verlangt schon eine gewisse Differenzierung, weil es gibt, wir sind nicht viele. Also wenn man auf der Straße fragt, wie viele Juden es gibt, in der Regel sind wir 2 bis 4 Millionen. Ich bin dann immer ganz stolz, ja, wie viel wir innerhalb kurzer Zeit geworden sind.
Heute hast du schon gesagt, ihr seid die Mehrheit. Das geht sozusagen.
Das habe ich dir gegenüber gesagt. Ja. Aber Tom, ich muss dich beruhigen. Wir sind nur zwischen 100 und 200.000. Also wir sind vergleichsweise eine sehr kleine Minderheit. Und diese kleine Minderheit ist aber noch sehr ausdifferenziert zu betrachten. Das sind diejenigen, die hier als Kinder oder Enkel oder selbst noch Überlebende sind, aus den Konzentrationslagern hergekommen und hier geblieben sind. Das war eine sehr kleine Gruppe von ca. 15.000 Menschen, die in den 50er Jahren hier blieb, als die DP-Lager aufgelöst worden sind, deren Kinder und Enkel machten das Gros aus und bis zur großen sowjetisch-russischsprachigen Einwanderung von Juden waren es maximal 28.000, 30.000 Menschen, die hier als Juden lebten. Sie bildeten den Grundstock auch der jüdischen Gemeinschaft und waren eine Religionsgemeinschaft par excellence. Also es war ganz klar, dass die Menschen, die aus dem Osten kamen, das waren überwiegend polnische Juden, sich natürlich auch religiös orientierten und es dominierte bis in die 90er Jahre hinein die Orthodoxie. Mit der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion veränderte sich das Spektrum, und zwar dramatisch. Es kamen Juden, die nach sowjetischem Verständnis hier, also Juden waren, aber nach jüdisch-halachischem, also nach dem jüdischen Glaubensgesetz, waren es keine Juden. Das Gleiche war übrigens in Israel auch. Man kam auf einem anderen oder unterschiedlichen Selbstverständnis, was die sowjetische Realität anbetrifft oder was die entsprechend israelische oder auch die deutsche Realität anbetrifft. Heute haben wir eine Situation, die sieht so aus. Wir haben 100.000 Juden, die sind Gemeindemitglieder, also gelten als halachisch anerkannte Juden. Halachisch heißt in einem Satz für Sie, die das vielleicht nicht immer nachvollziehen, dass Jude ist, wer Kind einer jüdischen Mutter ist. In der Regel kann man das nachweisen, manchmal nicht. Also halachisch anerkannte Juden sind, wie gesagt, circa 100.000. Wir haben ungefähr eine gleich große Anzahl von Juden, die eben aus der ehemaligen Sowjetunion hergekommen sind, aber deren Zuordnung oder Zurechenbarkeit sich schwieriger ansteht, weil einfach, wie gesagt, die Akzeptanz in den Gemeinden dieser Gruppe hier nicht gegeben ist. Oder, was es auch gibt, dass Juden, die halachisch zwar anerkannt werden würden, aber nicht nochmal im Kontext einer Gemeinde hier eingebunden sein wollen. Weil die Gemeinde ist etwas, was nicht unbedingt bekannt ist. Kurzum, was ich sagen will, wir haben eine Vielfalt, und hinzu kommt noch die Gruppe, auf die Dani gerade verwies, nämlich Israelis, die nochmal in einem ganz anderen Kontext und in einem ganz anderen Verhältnis sowohl zu den sowjetisch- oder russischsprachigen Juden als auch zu den Alteingesessenen stehen, nochmal eine dritte Gruppe ausmachen. Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich heute jüdisches Leben in Deutschland sehr plural dar. Und diese Pluralität ist aus meiner Perspektive tatsächlich ein Gewinn, weil sich etwas hier entwickelt, was in den anderen westeuropäischen Ländern, also vor allen Dingen Frankreich und England, aber auch in den Vereinigten Staaten, sich seit langem schon aus- oder abzeichnet, dass eben die Modernisierung der jüdischen Realität und Existenz eben sich auch auf der Grundlage eben der Pluralisierung der Gesellschaft selbst abspielt. Und das erleben wir hier jetzt tagtäglich. Das heißt, es gibt innerhalb der Gemeinden Diskurse um den richtigen Weg. Das führt zum Beispiel dazu, dass Gemeinden, auch Einheitsgemeinden, sich entscheiden zu akzeptieren, dass es orthodoxe Gemeinden gibt, liberale Gemeinden, konservative Strömungen. Und das bereichert einen Diskurs oder ein Ringen um den richtigen Weg. Also ich bin ein Vertreter dieser Akzeptanz. Der Zentralrat der Juden vertritt auch die großen Strömungen im Judentum und sagt, das ist gewissermaßen eine Darstellung oder ein Spiegelbild dessen, was wir in der kleinen jüdischen Welt in Deutschland heute haben.
Nochmal zu der Rolle Israels in diesen Zuschreibungen. Ja. Wir haben ja gehört, dass der israelbezogene Antisemitismus sozusagen im Steigen ist, ist ja auch spürbar. Das bringt doch eine Bredouille der offiziellen Vertreterinnen und Vertreter des deutschen Judentums nochmal besonders auf eine Spitze. Also sozusagen die Frage der Identifikation der Juden, der jüdischen Community mit Israel. Also das schönste Beispiel ist ja aus diesem Hause, Bundeszentrale, also ist schon ungefähr 20 Jahre her, aber der Leiter der Bundeszentrale damals zu Ignaz Bubis gesagt hat, ihr Präsident hat ja schön geredet und meinte zu Bubis, dass Chaim Weizmann schön geredet hat. Und Bubis sagt, ja, mein Präsident hat geredet, schön geredet, es war der Bundespräsident. Also diese Zuschreibung, dass Juden in Deutschland Vertreter israelischer Position sind, das wird ja durch diesen israelbezogenen Antisemitismus nochmal verstärkt. Oder irre ich mich daran?
Ich denke, du kannst für den Großteil der hier lebenden Juden, und das lässt sich sowohl historisch als auch biografisch als auch emotional vermitteln, sind mit der mit ihrer Identifikation sehr stark an Israel gebunden, unterschiedlich motiviert. Die einen tatsächlich, weil sie wissen, das ist das Land, in das wir hin können, wenn es hier nochmal brennt. Die anderen wissen um den Zionismus als eine jüdische Nationalbewegung, mit der sie sich identifizieren können. Andere haben Verwandte dort oder haben Urlaub gemacht, sind gerne dort. Es ist das Land der Juden. So wird es wahrgenommen. Und die meisten jüdischen Gemeinden fühlen sich sehr affiliiert, verbunden mit diesem Staat. Selbstverständlich, und das ist auch eine Erfahrung, die wir machen mussten, als die russischsprachigen Juden hier einwanderten, dass sozusagen hier eine Gruppe von Juden hierher kam, die mit Israel erstmal relativ wenig anfangen konnte. Weil die sowjetische Realität aussah, das ist nichts Unbekanntes, dass es sozusagen sowohl politisch als auch sozusagen kulturell und historisch eine deutliche Abgrenzung nicht nur vom Judentum, sondern auch von Israel gab. Das gab es natürlich auch gegenüber dem Christentum. Also alles jüdische Leben im Sinne eines religiösen Lebens wurde verboten, verworfen und konnte mehr oder weniger nur unter extremen Bedingungen stattfinden. Das heißt, wir stellten fest, dass hier ein Teil der Menschen, die hier einwanderten, erstmal mit Israel in irgendeine Form in Bezug gesetzt werden musste und konnte. Das Gleiche gilt, auch diese Menschen mussten in Verbindung gebracht werden mit der jüdischen Religion, die aus den gleichen Gründen eben erstmal eine Fremdsprache war für viele der Zuwanderer. Also insofern würde ich sagen, ich würde nie so weit gehen, heutzutage sagen, es gibt eine Ambivalenz gegenüber Israel. Es gibt eine klare oder es gibt eine diversifizierbare, ja, Solidarität mit dem Staat Israel, die ist mal sehr dicht, aber sie ist manchmal auch distanzierter, aber sie existiert und sie definiert und begründet in vieler Hinsicht auch einen Großteil der jüdischen, um diesen Begriff mal aufzugreifen, Identität hier in Deutschland. Also der Staat Israel ist nicht wegzudenken. Der psychologische Aspekt, der ist meines Erachtens nach dominant, weil wir bei allem, was wir hier als zunehmenden Alltag, möglicherweise als Normalität, als Selbstverständnis hier erfahren, weiß man sehr wohl um die Geschichte und weiß sehr wohl, dass am 9. Mai 1945, also einem Tag nach der Kapitulation, nicht auf einmal alles sich verändert hat. Das heißt, es gibt untere Strömungen, die immer noch tatsächlich, Sie kennen alle das Bild von den gepackten Koffern, die sind jetzt tatsächlich weggepackt, aber sie gelten als Koffer oder wirken psychisch immer noch nach, bis in die dritte oder möglicherweise in die vierte Generation hinein. Und letzter Satz zu diesem Thema. Die Traumaforschung macht deutlich, dass die Erfahrung der Überlebenden sehr wohl nicht dadurch verschwunden ist, dass die Eltern geschwiegen haben oder nicht mehr leben, sondern die Erfahrung ist tradiert worden und wirkt in Fantasien, in Ängsten, das wird der Kollege am besten auch darzustellen verstehen, immerhin weiter. Und insofern ist das ein Punkt, der die Israel-Verbindung noch mal stark macht.
Das leuchtet ja sofort ein. Das Stichwort 9. Mai bringt mich aber noch mal auf eine andere Fährte. Also jetzt innerhalb der jüdischen Community, wo eben ein Teil, also jetzt die russisch-herkünftigen oder sowjetisch-herkünftigen jüdischen Teile der Community den 9. Mai als höchsten Feiertag begehen, sozusagen auch innerhalb der jüdischen Gemeinde, für sie als Selbstverständnis die Befreiung durch die Rote Armee, eigentlich für sie ein total zentrales Datum ist. Und das tradiert sich ja vermutlich auch und gibt dann aber auch nochmal ein ganz anderes Bild von Erinnerungstradierungsprozessen für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland.
Vielleicht ein Satz dazu, das war ein langer Streitpunkt Anfang der 90er Jahre. Für uns Alteingesessene war der 8. Mai der Tag der Trauer, des Zusammenbruchs, des Erkennens, wie viel Tod und Vernichtung der Nationalsozialismus über das jüdische Volk gebracht hat. Und ich erinnere mich, um also eine biografische, anschauliche Situation hier zu schildern, ich besuchte irgendeinen älteren Verwandten im jüdischen Altersheim in Frankfurt und fand auf einmal ganz viele mit Militäruniform ausgestattete alte Juden, die mit Orden versehen dort den 9. Mai feierten. Und ich dachte, ich bin im falschen Altersheim. Aber es waren tatsächlich Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die nicht nur befreit wurden durch die sowjetische Armee, sondern sie waren Teil der Befreiungsarmee. Das heißt, für sie war der Tag des Sieges auch tatsächlich der große Sieg im Vaterländischen Krieg. Im großen Vaterländischen Krieg. Und sie haben dadurch auch bestimmte Erinnerungsmuster ganz anders interpretiert, als wir, die hier schon waren.
Es hat ja eine Explosivität auch. Ich vielleicht an Dani noch eine Frage. Ich nehme so in, also jedenfalls in einem Teil auch wieder, weil wir ja immer nicht über das Ganze reden können, sondern in einer Teilgruppe jüngerer jüdischer, gar nicht Gemeindeglieder, sondern eher, also sich selbst wirklich sehr stark als jüdisch definierend, aber intellektuell, aktiv, künstlerisch aktiv, kulturell aktiv, die sich einer bestimmten Form jüdischer Existenz in Deutschland verweigern wollen. Also das Stichwort ist Jalta und Czolek, desintegriert euch. Also eine Energie, die sagt, wir wollen eigentlich nicht mehr mit euren Bildern, also den Bildern der Mehrheitsgesellschaft konfrontiert sein. Und wenn wir damit konfrontiert sind, dann wehren wir es ab. Also dann sagen wir mal, eben desintegriert euch. Wir wollen uns nicht in euer Bild unserer vom Juden integrieren, sondern wir wollen eigentlich das protestieren. Und das ist aber auch ein innerer Konflikt der jüdischen Gemeinschaft. Also es ist sozusagen einerseits ein Konflikt, der nach außen geht, der sagt, ihr könnt uns mit euren Bildern von uns gestohlen bleiben. Aber andererseits ist es auch ein innerer, weil es da mindestens mal Konflikte angelegt sind mit der älteren Generation.
Es sind natürlich mitunter intergenerative Konflikte und ich meine, Max ist jetzt nicht hier, aber ich habe mal zu ihm gesagt, du konntest dich halt von was desintegrieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich desintegrieren soll. Also ich meine, wenn ich mir das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz angucke, weil wir haben ja immer noch kein Staatsbürgergesetz, dann ist da also sehr klar drin, wer eine In- und wer eine Outgroup ist. Und es sind natürlich, also obwohl er jetzt nicht wahnsinnig viel jünger ist als ich, aber er hat halt schon von ELIS, also von der jüdischen Begabtenförderung profitiert. Er war auf einer jüdischen Schule und das gab es einfach nicht, als ich aufgewachsen bin in den niederen Rheinprovinzen. Also da ist Berlin natürlich eine andere Dimension. Aber ich denke eben auch, dieses desintegriert euch. Zum einen habe ich dann auch gefragt, was ist denn, wenn das ein Moslem sagt, was bricht denn dann los? Und es ist natürlich auch die Frage, wenn also Deutsch und Jüdisch binär sind, dann repliziere ich ja im Grunde eine Differenzordnung. Also es ist mir ist der Ausweg nicht klar und das scheint irgendwie auch so, also wir diskutieren da eigentlich immer wieder drüber und das ist also eine, Jalta halte ich von daher, weil ich bin da also mitverantwortlich, ich schreibe da also auch drin, auch wenn ich nicht Herausgeberin bin. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass diese jungen Juden eine Stimme bekommen, dass sie eine Stimme haben und dass sie sich eben in ihrer Diversität auch äußern können. Ich kann natürlich, also Identität ist, finde ich, eigentlich ein ziemlich problematisches, vielleicht auch inflationär benutztes Konzept. Also ich würde es Identitätspraxen nennen, Max nennt es Standpunkte, man könnte auch also weiter noch in den Bereich Performance gehen und es sind natürlich ganz viele Ausdrücke und was man also wirklich kritisch hinterfragen sollte, ob dieses Jüdische bei Juden das Deutsche nicht negiert, dass es also als eine Negierung empfunden wird. Also mir wird immer gesagt, ich spreche aus einer jüdischen Perspektive, wenn ich dann immer sage, aber ich bin deutsche Staatsbürgerin. Also ich maß mir jetzt nicht an, dass ich Staatsangehörige bin, aber und es ist definitiv, also ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und warum spreche ich nicht aus einer deutschen Perspektive? Ich werde auch nie gefragt, wie ich mich als Deutsche in Deutschland fühle. Ich werde aber immer wieder gefragt, wie ich mich als Jüdin fühle. Und ich bin wirklich nicht praktizierend.
Ja, vielen Dank. Das ist auch wirklich nochmal, das wäre nochmal ein eigener spannender Abend, wie mit diesen, also wie geht's? Also genau diese Zuschreibungen sind ja die gegen die sich diese jüngere intellektuelle Generation wehrt und sie gleichzeitig aber auf der Rückseite ein bisschen bestätigt. Ich finde, das ist ein sehr spannender Prozess und das, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass der Zentralrat gerade, also das ist sozusagen ein Projekt unterstützt, was sich jüdischer Think Tank nennt und der genau diese Gruppe, die eben nicht in der Gemeinde sich heimisch fühlt, unterstützen will, diese eine Stimme zu werden in diesem Konzert von Heterogenität, von jüdischer Gemeinschaft. Ich finde das einen sehr spannenden Prozess und auch einen sehr produktiven und finde es vom Zentralrat und den ELIS-Verantwortlichen so eine extrem produktive Energie, da sozusagen so unterstützend reinzugehen. Okay, das war ein kleiner Werblock.
Ufa? Ja, ich wollte eigentlich da gerne noch eine andere Perspektive reinbringen, weil jetzt reden wir über Max Buch und er ist in der Tat nicht da, aber Desintrigiert euch, das ist ein sehr spannendes Buch. Und was ich daran wirklich sehr bemerkenswert fand, ist diese Figur des Judentheaters. Also er hat sehr lange Ausführungen darüber, welche Funktion Juden in der deutschen, nicht-jüdischen Gesellschaft haben. Und da muss ich sagen, trifft er, das war on spot, fand ich oft. Und das ist nämlich genau diese Position, dass man quasi, selbst wenn man selber nicht praktiziert, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, quasi immer auch zum Juden gemacht wird, weil man repräsentiert in diesem Theater eine Funktion. Und diese Funktion, gegen die kann man sich, glaube ich, auch nur wehren. Und auf einer ganz anderen Ebene und nicht eins zu eins vergleichbar natürlich, aber solche Funktionspositionen haben andere Minderheiten in dieser Gesellschaft auch. Und Muslime, Sinti, Roma, andere Gruppen, und da sehe ich, finde ich, ist ein wichtigen Impuls, darüber nachzudenken, welche selbst wohlmeinende Nicht-Juden sozusagen, welche Funktion sie bestimmten Gruppen zuschreiben und welche Identitätsgewinne sie davon haben, dass es Juden gibt, dass es Israelis wieder hier gibt und dass aber dann immer quasi auch festgeschrieben wird, ihr sollt jetzt aber auch jüdisch und israelisch sein, so wie wir uns das vorstellen. Also ne, so diese Schiene, und das scheint mir schon sehr sinnvoll, und da ist halt auch sehr, sehr viel unaufgearbeitetes eigenes auf der nicht-jüdischen Seite vorhanden.
Dann nochmal dazu.
Ja, also das im Endeffekt hat ja Micha Bodemann war eigentlich der Wegbereiter dafür. Der hat ja schon in den 90er Jahren zum Thema Ethnie und Staat geschrieben und halt auch Funktion von Gruppen. Und ich denke, dass also Micha war da ein sehr wichtiger Wegbereiter, allerdings weil er in Kanada war und eben auch sehr viel auf Englisch geschrieben hat, ist da viel in Deutschland nicht angekommen. Und dann ist es natürlich so, dass das, was Micha gesagt hat oder das, was Max jetzt sagt oder auch das, was ich sage, ist natürlich mitunter nicht wirklich gut bekömmlich. Ich würde auch in Bezug auf Juden, würde ich mich also Sigmund Baumann anschließen. Also der ist jetzt nicht nur nicht da, der ist auch mittlerweile tot. Der hat den Ausdruck Allosemitismus geprägt, dass es in jeder Zeit von Juden ganz verschiedene Bilder gibt, von ganz starkem Antisemitismus bis ganz starkem Philozionismus. Und ich habe das dann weiterentwickelt in einem Artikel, der gerade in den Mitte-Studien erschienen ist. Ich würde es also mittlerweile als Aloismus erfassen, als wirklich ein prozesshaftiges Andersmachen von bestimmten Gruppen. Und da ich ja spezifisch ich kann den Artikel gerne freigeben, weil ich persönlich glaube nicht an Paywalls, also da bin ich wahrscheinlich wie Ben-Gurion irgendwie wissenssozialistisch. Weil Israelis und Juden haben eine bestimmte Rolle, aber Israelis werden aus deutscher Sicht in Deutschland auch zu Juden, und Juden sind wichtig für die deutsche Demokratie. Und wenn die sich dann aber nicht so benehmen, wie man sich das vorstellt, dann wird es also ganz schwierig. Und dann haben wir aber noch daran ein anderes gekoppeltes Problem, das würde ich nennen der deutsche Nahostkonflikt. Denn Muslime, Araber und spezifisch Palästinenser haben auch eine Rolle in der deutschen Gesellschaft, und dann sind also von der deutschen Bevölkerungsmehrheit, also es sind dann repräsentative Studien, wird Israel immer negativer wahrgenommen. Das sind nicht mein Steffen Hagemann und Robin Nathanson haben es durchgeführt. Und gleichzeitig werden palästinensische Belange, denen gegenüber ist man immer offener. Was dann allerdings die Querstellung ist, dass wenn Palästinenser nach Deutschland kommen, dann werden sie auf einmal zu Muslimen ethnisiert und mitunter zur Demokratie gefährdern. Also im Nahen Osten beschütze ich sie vor Israelis und will ihnen die Demokratie bringen. Wenn sie aber hier sind, dann ist es irgendwie nicht so schön. Und Israelis umgekehrt, die hat man hier gerne als Juden, aber im Nahen Osten sind sie Besatzer. Und das ist das, was ich als Deutschen Nahostkonflikt empfinde. Ja, danke Ihnen. Normalerweise gibt es dann auch schon mal ziemlich viel Stress und Ärger.
Hier nicht.
Ja, das ist, ich denke aber im Rahmen der politischen Bildung, das ist wirklich was wir angehen müssen. Wir müssen da auch ganz stark, und zwar alle drüber nachdenken, wer bin ich, wer will ich sein, wo soll diese Gesellschaft hin? Und wir müssen uns kritisch reflektieren. weil diese Luxusposition, die ich jetzt habe, nämlich zum einen hier zu sitzen und zum anderen auch zu sagen, ja, aber ich praktiziere nicht, ich bin aber trotzdem Jüdin, ich bin hier, das geht auch nur, weil das eine demokratische Gesellschaft ist. Also meine Großeltern, nee, Urgroßeltern sind das ja schon, die waren ja gezwungenermaßen in Gemeinden. Also ich komme aus einer komplett unpraktizierenden, wirklich säkularen Tradition raus. Und das waren nicht nur die Juden, die zwangsweise in Gemeinden sind, auch der katholische und evangelische Teil meiner Familie. Ich denke schon allein dieser Luxus, dass wir Religionsfreiheit haben, aber auch Freiheit von Religion, das dürfen wir wirklich nicht unterschätzen, was wir hier für basisdemokratische Strukturen haben, was die für ein Luxus sind.
Das kommt nochmal auf Tom Sevigels Satz zurück, wir müssen die Demokratie pflegen, oder ein Fahrrad oder ein Auto jedenfalls pflegen. Und wirklich, also ich glaube, diese Dankbarkeit muss damit verbunden sein, dass wir es pflegen, weil wir haben da ein kleines Problem, dass wir das für selbstverständlich halten. Und das ist es historisch gesehen ja überhaupt nicht. Doron.
Also ich möchte etwas dagegen halten. Ich denke, es beschäftigt Juden nicht permanent oder Juden sollten nicht permanent damit befasst sein und sich damit beschäftigen, wie andere sie als Juden wahrnehmen. Das ist etwas, was selbst nochmal Teil des Spiels ist, was man reflektieren kann und dann zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen kann. Mich interessiert etwas anderes als jemand, der aus jüdischen Institutionen heraus für Bildungsprozesse verantwortlich ist. Und wenn ich mich frage, was ist das eigentlich jüdische Bildung, dann ist für mich selbstverständlich, dass das Religiöse eine Rolle spielt. Und zwar Judentum in Absonderung des Religiösen ist für mich nicht vorstellbar. Das, was Judentum über Jahrtausende erhalten hat, war tatsächlich unterschiedlich geprägt und ausgestaltet, aber war das Religiöse. Hinzu kam natürlich mit der Aufklärung, mit dem Zionismus, mit der Emanzipation ganz andere weitere Strömungen, die sozusagen heute ein Ensemble an Möglichkeiten ergeben, jüdisches Leben zu leben. Aber es ist aus meiner Perspektive, und hier rede ich sozusagen als Pädagogikprofessor in dieser Rolle, ist es wichtig, dass diejenigen, die sich möglicherweise entscheiden wollen für einen der Wege, auch erstmal wissen, was ist das überhaupt Judentum? Was ist jüdische Geschichte? Was ist jüdische Philosophie? Was hat meine Familie, was haben meine Familien, meine Ahnen durchlebt, erfahren auf ihrem langen Weg, der dazu geführt hat, dass ich heute hier lebe? Das sind Geschichten, das sind Narrative, die immer eingebettet sind in historische, in soziale, in kulturelle und sehr wohl auch in religiöse Prozesse. Und insofern ist es mir ein zentrales Anliegen, dass es tatsächlich ein umfassendes Wissen innerhalb der jüdischen Community darüber gibt, und gerade auch bei den jungen Juden, was ist es, was kann Judentum sein, wie ist es sozusagen zu dem geworden, was es heute ist.
Vielen Dank, aber das wird dich ja auch nicht davon abhalten zu sagen, dass das, was dann da rauskommt aus diesen Bildungsprozessen, sehr divers sein kann. Und das Votum, ich wollte jetzt eigentlich nach öffnen, aber du kannst auch gerne noch mal kurz reagieren, aber also dieses Votum von Dani war ja ein Votum für Selbstreflexivität auf allen Seiten. Also das heißt ja nicht pausenlos Nabelschau, aber sozusagen sich seiner eigenen Rolle und den Zuschreibungen, mit denen ich konfrontiert bin, zu okay.
aber ich denke, also Wissen ist sehr wichtig, also auf jeden Fall. Und das ist eben dieses, dass man eben weiß, wofür oder wogegen man sich entscheidet. Also ich habe schon Basis, also ich habe Wissen, was Judentum ist. Also ich habe das ganze religiöse Wissen und dieses ganze Wissen habe ich schon. Aber das ist eben eine Wahl, denn eben auch zu sagen, ich bin nicht praktizierend. Denn es gibt natürlich durchaus Juden, die ohne dieses Wissen aufgewachsen sind, die auch aus ganz anderen Konstellationen kommen, und bei denen ist es dann eigentlich gar keine Entscheidung. Und da halte ich also sowohl die Bildungsabteilung als auch andere Bildungsträger und eben auch den Think Tank für wichtig. Also das ist was, wo Dietmar Belkin, der, ja, er ist auch nicht hier, der ist leider maßgeblich dran beteiligt, und wir wollten uns eben auch als Sozialwissenschaftler, Historiker eben als eine sehr gemischte Gruppe zusammensetzen, weil diese Diversität abzubilden und diese verschiedenen Ideen sind, denke ich, auch wirklich sehr wichtig, zukunftsweisend.
Ja, vielen Dank. Also es tauchen ja so ein paar Namen auf, die wir vielleicht nochmal in den Nachfragen klären könnten. Also Michael Bodemann hat Anfang der 90er dieses Buch geschrieben, Gedächtnistheater, wo er insbesondere am 9. November den Reichspogromnachtgedenken sozusagen festmacht, wie, wie Zuschreibungen für dieses Gedenken gemacht werden, damit es irgendwie handhabbar ist und eben auch begrenzt wird. Er sagt, es war eben am 9. und am 10. November, es war und so weiter. Also man könnte da jetzt auch viel zu sagen, aber es ist ein Einschnitt oder ein wirklicher Impuls in die gesamte erinnerungspolitische Debatte damals in Deutschland gewesen. Und Jalta ist eben dieses Zeitschriftenprojekt von jungen jüdischen Intellektuellen. Der älteste da drin ist allerdings Micha Brumlik, der tatsächlich schon älter ist. Aber der Rest der Menschen da ist sozusagen um die 30, die versuchen, eine eigene intellektuell-jüdische Position sich in diesem Set zu erarbeiten und auch laut werden zu lassen. Und die letzte, das ist Dimitri Belkin, ist der sozusagen Promoter von diesem jüdischen Think Tank, also sozusagen getragen vom Zentralrat und ELIS und der Leo Beck Foundation. Nur, dass Sie ein bisschen das Bild haben über ein paar der hier gedroppten Namen. So, jetzt aber sind Sie dran. Wir haben sowas wie 20 Minuten für das, was wir Ihnen jetzt gerade als Tableau geboten haben. Das gibt wahrscheinlich viele Anknüpfungspunkte von Fragen, sowohl bezogen auf Antisemitismusforschung, wie auf Bildung, wie auf deutsch-israelische Beziehungen, wie aber auch auf die Frage nach der Bedeutung des, jetzt mal in meiner Sprache, Hochjubelns von Zahlen von Israelis in Deutschland. Sie haben das Wort, also die Chance für das Wort. Ja, das war jetzt...
Ja, guten Tag, Erik Lindner, mein Name. Herr Professor Kiesel, eine Frage an Sie. Vielleicht können Sie mir da ein bisschen auf die Spur helfen. Unser Staat, die Bundesrepublik und die Bundesländer tun ja sehr viel für jüdische Gemeinden in Deutschland, finanziell auch. Hier in Berlin gibt es und anderswo in Deutschland streng orthodox, also Chabad Lubavitch, die ihre Gemeindezentren aufbauen und auch deren Rabbiner in den Einheitsgemeinden tätig sind, also Rabbiner Teichtal zum Beispiel. Das, sagen wir mal, Frauenbild dieser chassidisch-orthodoxen Gemeinden ist etwas für mich Spezielleres. Und da wundert es mich, dass unsere Bundesrepublik oder die Bundesländer sich gerne dahinstellen über Minister oder andere und einfach sagen, gut, das unterstützen wir. Können Sie mir das erklären?
Ich kann es erklären, aber ich kann natürlich mit einer Gegenfrage hinsichtlich des Frauenbildes im Katholizismus genau das Gleiche stellen. Das heißt, die Religionsgemeinschaften haben, und das ist sozusagen nach dem Verständnis hier in dieser Gesellschaft, das kann man kritisieren, aber wir können es auch akzeptieren, geben den verschiedenen Religionsgemeinschaften die Freiheit, die sie aus ihrem also sozusagen solange sie sich auf der Grundlage des Grundgesetzes aufhalten und dementsprechend auch wirken, geben sie eben den Verbänden, den Religionsgemeinschaften die Freiheit, sozusagen sich so zu etablieren, wie sie das für richtig halten. Das ist in dieser Gesellschaft oder in diesem Staatskirchenvertragskontext hier üblich. Wir selber, oder es gibt natürlich auch innerhalb der jüdischen Gemeinden Kritik an dieser Form des Umgangs, in dem Fall mit Frauen, aber wir wissen andererseits, das hatte ich eingangs ja zu erklären versucht, wir wissen um die Pluralität jüdischer Lebensformen und diese Pluralität gilt es zu schützen. Ich bin der Letzte, der diese Lebensform jetzt unterstützen würde, aber ich respektiere sie, weil das für diese Gruppierung offensichtlich ein zentrales, von vielen anderen Juden auch kritisiertes Momentum ist, durch das sie sich in ihrer Vergewisserung oder in ihrem Selbstverständnis auch entsprechend immer wieder präsentieren. Alles andere ist wirklich, denke ich, eine prinzipielle Anfrage an das Verhältnis der Religionsgemeinschaften hier im Kontext oder zum Staat. Und an der Stelle, denke ich, will im Moment niemand rütteln.
Weitere? Moment.
Andrea Küppers aus Bonn. Meine Frage zum Thema jüdische Identität und was wissen wir in Deutschland über jüdische Identität? Es gibt gerade hier in Berlin im Jüdischen Museum eine sehr schöne Ausstellung zum Thema A wie jüdisch, wo so ein bisschen erklärt wird, eben für ganz normale Bürger wie mich, die nicht jüdischen Glaubens sind, was das eigentlich bedeutet im täglichen Leben und wie Menschen jüdisch eine Identität haben können, wie sie jüdisch leben in Deutschland. Was wird denn sonst noch so gemacht, um Menschen in Deutschland unterschiedlichster Altersgruppen und besonders vielleicht auch jungen Menschen näher zu bringen, was ist eine jüdische Identität?
Ich denke, da gibt es einiges im Bereich der Bildung, auch der politischen Bildung. Allerdings ist es natürlich so, es gibt da mehr Interesse, als es Juden gibt. Denn ich denke, ja, es ist einfach eine wahnsinnig kleine Gruppe. Also Doron ist gerade hier, ich bin hier. Wir sind halt, es sind auch nur so viele von uns, die also bereit sind, sich auf Bühnen zu setzen und über entweder Judentum, ihr Judentum oder auch ihre Identität und Praxen zu sprechen. Und ich denke, da wird, eigentlich ist da schon sehr, sehr viel vorhanden. Also es gibt jüdische Museen in sehr vielen Städten mittlerweile. Also die Ausstellung im JMB, die kenne ich jetzt noch nicht, von daher kann ich die nicht kommentieren. In Köln wird jetzt ein jüdisches Museum gebaut. Also ich denke schon, dass da viel gemacht wird. Allerdings, wenn es um die lebenden Juden geht, ist natürlich wirklich die problematische Situation vorhanden, dass in der Forschungslandschaft, aus der ich originär komme, wird also meistens über jüdische Geschichte, Kunst, Kultur oder eben Antisemitismus geforscht. Aber es gibt in diesem Land im Grunde jüdische Soziologie oder Anthropologie. Also ich meine, Anthropologen sind, glaube ich, sowieso so eine ganz Sonderspezies, zumindest in Deutschland. Da gibt es einfach nicht viel. Das ist auch sehr schwer, da an Gelder zu kommen, weil wir kaum existent sind. Also ich bin von zwei Kollegen gefragt worden, für eine britische Aufsatzsammlung ein Paper zu schreiben, Jewish Anthropology. Und dann meine ich so, wo in Deutschland? Ja, und dann meine ich so, okay, dann würde ich sagen, dann schreibe ich eine Meta-Analyse jüdische Studien. Und dann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass also über die lebenden Juden gibt es also nur ansatzweise Forschung. Also über Israelis, das ist jetzt unsere Gesamterhebung, über russische Juden wurde oder russischsprachige korrekterweise wurde auch einiges geforscht, aber jetzt über die hier Lebenden, also erste, zweite, dritte Generation, gibt es teilweise auch was. Allerdings ist es wirklich so, dass also jetzt so diese Lebenswelten, also ich würde es lebensweltliche Forschung nennen, wenn man beispielsweise Yalta analysieren würde und nicht nur den Output, sondern vielleicht auch mit uns reden würde, die da schreiben oder die Akteure sind, das gibt es nicht und es gibt also auch beispielsweise keine Akteursmappe, welche, also wenn man jetzt mal alle Akteure, die im Bereich jüdisches Leben unterwegs sind, das existiert auch nicht. Ja, der Ufer, der nickt die ganze Zeit. Also wenn ihr einer auf Forschungsgeldern sitzt, immer gerne, wir nehmen sie. Aber es ist eben in der Tat so, ja, es ist eben in der Tat so, dass da wirklich Mankos sind. Also ich werde nicht müde darüber, denn das zu äußern. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwann Geld dafür gibt, denn die Zentren für jüdische Studien sind auch meistens sehr geschichts-, kunst- und kulturlastig ausgelegt. Das ist also auch in der Tat ein Problem, dass Juden häufig als Ding der Vergangenheit gesehen wurden, als Kulturstifter oder eben die deutsch-jüdische Elite wurde gehypt. Aber ja, sonst blieb dann sehr viel auf der Strecke.
Also Doran, wolltest du da? Entschuldigung, du erst, okay.
Weiß nicht. Ich wollte nur ganz kurz mein Nicken erklären und das bestätigen. Ich habe im frühen Leben auch zur jüdischen Geschichte gearbeitet und lange Zeit war das eine historisch orientierte Forschung, die auch von Nichtjuden sehr stark, und das ist die einzige Gruppe, glaube ich, weltweit, von deutschen Nichtjuden, die zu jüdischer Geschichte gearbeitet hat, was auch sehr komisch war, wenn man auf internationale Konferenzen fuhr, dann haben die anderen anwesenden Forscher immer nicht verstanden, wieso man als Nichtjude also ich musste mich ständig erklären, warum man zu jüdischen Geschichte arbeitet. Aber das hatte auch damit zu tun, dass die Gruppe, wie wir jetzt ja schon gehört haben, lange Zeit sehr klein war. Und natürlich gab es jüdische Historiker, aber es waren wenige. Und es ist aber sehr viel zur jüdischen Geschichte gemacht worden. Da gibt es sehr viel Wissen zur deutsch-jüdischen Geschichte. Aber das hörte 33 oder 45 auf. Die Peace wurde noch ein bisschen gemacht und dann war es im Prinzip vorbei. Und erst seit 20 Jahren gibt es eigentlich, oder seit 10 Jahren gibt es eigentlich eine Bewegung, auch die gegenwärtige jüdische Gemeinde in ihrer Geschichtlichkeit seit 1945 stärker zu erforschen. Und Anthropologie oder ethnologische Forschung fehlt da noch ganz. Das ist sicher richtig.
Ja, ich nehme Professor. Ich möchte gerne der Dame antworten, weil ich glaube, auf dieser, die gerade diese Frage gestellt hat. Also ich würde gerne etwas umwegig Ihnen eine Hilfestellung anbieten. Ich bin auch eingebunden im jüdischen Studienwerk und dort gibt es eine ganze Reihe von jüdischen Studierenden, die wenig vom Christentum wissen. Und dann fragen sie mich, wie kann ich denn was über das Christentum erfahren? Also gewissermaßen die Parallelfrage zu Ihrer Frage. Und dann sage ich Ihnen, es gibt viel Literatur über das Christentum. Es ist möglich, sich kundig zu machen, wenn man das will. Das ist Arbeit, das ist intellektuelle Arbeit. Das Gleiche würde ich auch denjenigen sagen, die etwas über das Judentum erfahren wollen. Und zwar nicht nur über den Antisemitismus, sondern tatsächlich über Geschichte, über jüdische Geschichte und jüdische Kultur. Es gibt Zugänge unendlicher Art, in Deutsch auch, sodass das möglich ist. Zweitens, die Generation, wie vorhin schon gesagt, ein allergrößter Teil der hier lebenden Juden inzwischen sind sowjetischen Ursprungs oder russischen Ursprungs inzwischen, ukrainischen Ursprungs. Das heißt, das sind die zweite Generation ist eine sogenannte Success Generation. Die haben Erfolgserlebnisse, weil sie in hohem Maße identifiziert sind mit dieser Gesellschaft und den Optionen und Möglichkeiten, die diese Gesellschaft ihnen bietet. Das heißt, sie studieren, ein Großteil von denen gehen natürlich einen akademischen Weg. Also das Bildungsmoment ist im Kontext der jüdischen Community sehr wichtig und sehr zentral. Und insofern ist sozusagen der Alltag ist sozusagen nicht in erster Linie geprägt, dass irgendwelche Leute mit einem Erkennungsmerkmal, ich bin Jude, rumlaufen, sondern Judentum ist für sie ein Merkmal unter anderem. Das heißt, sie treffen sich vielleicht in dem jüdischen Jugendzentrum oder in der zionistischen Jugend oder wo auch immer, privat mit anderen Juden, aber im Kontext des Studiums, und ich nehme das gerade als Beispiel, sind sie Teile von den anderen Studenten, die nicht besonders auffallen und nur dann das zum Ausdruck bringen, wenn es für sie opportun erscheint oder notwendig erscheint, wenn sie mit Leuten zusammenkommen oder sich befreunden. Aber es ist nicht der vorderste und der erste Wunsch, unbedingt dem anderen zu sagen, ich bin Jude. Und es sollte umgekehrt auch nicht unbedingt der Wunsch sein, der Mehrheitsgesellschaft zu wissen, ist das nun oder ist das nicht? Es ist irgendwann mal egal. Und wenn es egal ist, dann haben wir tatsächlich ein Stück weit sozusagen etwas erreicht, was wir eigentlich wollen, nämlich dass dieses Hervorgehobene mit all den Projektionsflächen und Möglichkeiten dann etwas kontrollierbarer ist.
Das wäre die adornitische Formel von ohne Angst verschieden sein. Da hinten waren 2 Wortmeldungen.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Jensen. Und zwar, mir fällt immer öfter auf, dass in meiner Bubble, die irgendwie gleichzeitig aus linken und katholischen Menschen besteht, dass es natürlich auch noch irgendwie sehr viele Sachen gibt, die ich tendenziell als antisemitisch betiteln würde oder expliziter als antisemitisch betiteln würde und frage mich, ob Sie dazu Erkenntnisse haben, weil mir fällt immer auf, dass es sehr schwierig ist, damit umzugehen, dass es wahnsinnig viel rechten Antisemitismus oder muslimischen Antisemitismus gibt, wenn wir es nicht mehr schaffen, auf in der Linken irgendwie da eine Auseinandersetzung damit zu finden oder eine Aufklärung darüber zu finden.
Also die Frage nach linken Antisemitismus.
Also generell haben Sie damit ja quasi schon klar gemacht, dass das, was ich vorhin vielleicht etwas grobschlächtig gemacht habe, eigentlich nicht, tendenziell nicht geht. Antisemitismus lässt sich nicht auf ein politisches oder soziales Lager konzentrieren. Ich würde weiterhin sagen, dass je rechter man in Deutschland wird, desto wahrscheinlicher, aber sie finden ihn, das kann man den Zahlen auch ablesen, in allen Gruppen. Bei linken Gruppen, weil Sie das jetzt speziell angesprochen haben, oder liberalen Gruppen, funktioniert er sehr viel häufiger über Israel als über, über klassischen, sage ich jetzt mal, religiösen oder rassistischen Antisemitismus, wie wir ihn aus dem 19. Jahrhundert kennen. Er ist sehr stark über Israel. Und da werden dann halt auch sogenannte Ablenkungsmanöver gefahren, da muss man dann immer gucken, haben wir es hier wirklich mit einem Antisemiten oder hat er nur die falsche Wortwahl gemacht? Aber da gibt es ein messbares Potenzial. Das ist nicht besonders hoch, aber es gibt es. Und was man praktisch machen kann, ist schwierig. Ja? Gerade wenn man, wie ich, die emotionale Dimension von diesen Vorurteilen gerade gegen Juden betont, dann ist irgendwie klar, dass man mit einfacher Aufklärung meistens nicht so weiterkommt, weil man nur mit einem rationalen Gegenargument, also die Unterscheidung zwischen rational und emotional, die Gegenüberstellung gefällt mir nicht, aber man bekommt mit Argumenten da nicht immer weiter. Und ich weiß nicht, ob es, ich sage dann immer als Empfehlung, aber zu mir ist noch nie jemand gekommen und hat mir jetzt erklärt, das hat wirklich funktioniert, die Leute nach ihren Affekten zu fragen. Also ein bisschen zu versuchen, in ein Gespräch zu kommen darüber, warum die Leute, was haben die denn jetzt für ein Problem mit den Israelis oder mit den Juden? Ja, was ist da, was bedeutet diese Abneigung? Warum, woher kommt die? Wie erklärt man sich die? Also ich habe deswegen ein Problem mit dieser Gegenüberstellung zwischen Emotion und Ratio, weil ich glaube, dass auch Emotionen in gewisser Hinsicht begründbar und erklärbar sind. Das machen wir auch alle im Alltag. Wenn ich einen Wutanfall habe, dann muss ich den auch manchmal meiner Frau erklären, hinterher meistens. Aber Sie verstehen, was ich meine. Also es gibt sozusagen Begründbarkeiten auch von Emotionalität und man könnte mal versuchen, in den Auseinandersetzungen über Stereotype und auch über Rassismus und auch über Antisemitismus möglicherweise über die Involviertheit der Leute ins Gespräch zu kommen. Das ist aber oft natürlich auch wiederum schwierig und man ist ja auch kein Therapeut und man hat auch meistens keine Lust dazu. Aber ich glaube, dass man dieses Problem auf der Faktenebene zu bleiben unterlaufen muss.
Also nur ein kleiner Satz dazu. Wir haben beim Kirchentag mal eine Runde gemacht, so ein Weltcafé mit drei Fragen. Und davon war jedenfalls eine, was ist dein Motiv, dieses Thema aufzunehmen? Also einfach, also sozusagen gar nicht nach der Sachebene zu handeln, sondern was ist das Motiv, diesen Konflikt so intensiv zu bearbeiten, wie du es tust? Und es kam ganz viel sozusagen jetzt über mehrere Stufen, bei den Jüngeren wie bei den Älteren, ein Konnex zur NS-Geschichte. Also wir haben gelernt, dass wir auf der Seite der Schwachen stehen müssen, deswegen haben wir auf der Seite der Juden gestanden bis 1867 und jetzt sind halt die Palästinenser die Schwachen, deswegen sind wir auf deren Seite. Also diese Figur, die ganz eng mit Tradierung von NS-Geschichte zusammenhängt, war sehr, sehr spürbar. Ich weigere mich immer, das sekundären Antisemitismus zu nennen, aber das sagen wir mal irgendwie anders. Da war jetzt noch eine Stimme, genau.
Also ja, mein Name ist Ulla Tiede und ich wollte noch mal gern Herrn Jensen fragen zum Thema religiösen Antisemitismus eigentlich. Und die Frage ist, ob es einen religiös Motivierten gibt, der auch aus Nichtwissenheit stammen kann, also oder nicht so guten Kenntnissen der Bibel. Und die Frage ist bei mir, also es ist wirklich eine Frage, die darauf beruht, dass ich Amos Oz interviewen konnte zu seinem Roman Judas vor ein paar Jahren und habe mich in dem Zusammenhang dann nochmal mit dem Neuen Testament mehr beschäftigt und Passagen gelesen, weil es ja in diesem Judas-Roman darum geht, auch wie eben in der christlichen Darstellung der Judas immer derjenige ist, der eben Jesus letztlich ans Kreuz gebracht hat. Und mir ist da so bewusst geworden, als nicht sehr religiös Gebildete, wenn man eben das Wort wörtlich liest, was teilweise im Neuen Testament steht, man sehr, sehr erschrocken ist, wie die Juden dort dargestellt werden Und mein Verdacht ist, dass das sich bis heute im Unterbewusstsein, kollektiven Unterbewusstsein unter Christen in Deutschland und auch nicht mehr so sehr Christen fortsetzt und eben bis heute wirkt. Und wie aufgeklärt sind wir da eigentlich?
Dem würde ich fast vollständig zustimmen. Ich habe auch meine Probleme damit, dass meine sozialwissenschaftlichen Kollegen in der Regel, wenn sie Antisemitismus messen, den Religiösen quasi schon für eigentlich ad acta gelegt halten. Und das Problem dabei ist, dass man häufig tiefer bohren muss, als es die Einstellungsforschung oder die meisten Befragungen machen können. Und Sie haben es eigentlich ganz schön beschrieben. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die von dem Religiösen bewusst nicht mehr sehr viel weiß häufig. Also es ist nach Gruppen unterschiedlich natürlich und es kommt wirklich darauf an, wie stark man kirchlich sozialisiert ist. Aber es gibt so einen säkularen Mainstream, der in seiner Säkularität manchmal auch das Jüdische ablehnt mit Vorstellungen, die dann wiederum sehr religiös sind. Und es ist eine sehr spannende Frage, wie sich diese traditionellen Vorstellungen fortsetzen. Da bin ich auch selber bei einer wirklich offenen Frage. Mir ist das erste Mal aufgefallen in den Debatten über Beschneidung. Es gab ja das Urteil gegen Beschneidung. Das ging um einen muslimischen Fall. Das war auch interessant, weil es sozusagen ein gemeinsames Problem für Muslime und Juden gab und gibt. Und in diesen Debatten ist mir aufgefallen, dass etwas wieder aufgetaucht ist, von dem ich dachte, okay, das ist jetzt echt tot. Ja? Nämlich Ritualmordvorstellungen und Blutlegenden. Also, dass Juden immer irgendwie was mit kleinen Jungs machen. Also das ist natürlich ein Christusmotiv, das ist aber bis in das 19. und 20. Jahrhundert hinein überall in Europa gepflegt worden, mit Wallfahrtsorten, wo im katholischen Raum sogenannte Kinder, die verschwunden wurden, zu Heiligen erklärt worden und da ist man hingepilgert. Dass ich dachte, das ist weg, das weiß keiner mehr. Also nur noch ich oder die paar Antisemitismusforscher. Aber das war nicht weg. Wenn Sie dann die Internet-Einträge unter den entsprechenden FAZ-Artikeln gelesen haben, die sehr stark dafür plädiert haben, Beschneidung zu kriminalisieren oder Beschneidung abzuschaffen, da tauchten plötzlich Sachen auf, hätte ich nie gedacht. Also, und da ist es wirklich für mich nur eine Frage, ob das jetzt etwas ist, was sich unbewusst tradiert oder dann eben doch an solchen Wallfahrtsorten, die es natürlich noch gibt, und wo die Kirchen noch stehen, dann vielleicht doch irgendwie tradiert werden und beibehalten werden. Also die antisemitische Volkskultur, von deren Existenz wir viel zu wenig wissen, die um 1900 noch extrem ausgeprägt war, bis zu antisemitischen Bierkrügen und Aufklebern und Stickern und Plakaten in jeder Form. Also platt gesagt, wenn Sie um 1900 eine Litfaßsäule gesehen haben, dann konnte da ein antisemitischer Sticker dranhängen. Also diese Alltäglichkeit, die ist zwar nach 1945 erstmal verschwunden, aber die ist natürlich nicht unbedingt aus dem Gedächtnis verschwunden. Und als Antisemitismusforscher frage ich mich selber oft, ob wir die Leute nicht auch dummerweise manchmal daran erinnern, wenn wir in Schulbüchern oder so auf den Antisemitismus hinweisen, dass wir nicht auch manchmal dumm, also weil wir aufklären wollen, reaktualisieren. Ich habe da keine Lösung, ich glaube, wir können nicht anders, aber wie sich diese Vorurteile fortschreiben über die Jahrzehnte und über die Generationen, ist schon sehr erstaunlich oft.
Warum? Ja, der kommt.
Ja. Okay. Ufer, das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, weil dahinter steckt natürlich eine Kontinuität, die es wahrscheinlich in dieser Form auch gibt. Ich würde ganz gerne, weil wir uns gegen Ende hier dieser Debatte auch zubewegen, auf ein positives Beispiel mal verweisen, um nicht ganz so depressiv in die Party zu gehen. Was mich fasziniert, auch an dem Projekt der Bundeszentrale hinsichtlich dieser vielen Israelfahrten, ist ja eine andere Erfahrung hinsichtlich der Wahrnehmung Israels oder der israelischen Gesellschaft, was Deutschland anbetrifft. Im Jahre 1945 hat sich kein Jude auf dieser Welt vorstellen können, dass ein Jude wieder einen Fuß auf dieses Land oder in dieses Land wieder setzt. Es war ein Land der Täter, es war ein Land, das eine unendliche Blutspur hinterlassen hat, das sozusagen 6 Millionen Juden umgebracht hat. Nicht das Land, sondern die Menschen. Das, was wir heute haben, ist etwas, was nicht vorstellbar war, nämlich dass ein Großteil der israelischen Gesellschaft tatsächlich ein positives Deutschlandbild hat. Als Partner, als berechenbar, als verlässlich. Es gibt ganz viele Aspekte der Kooperation, der Begegnung, der Verlässlichkeit und auch gemeinsamer Perspektiven, abgesehen von der Berlin-Geschichte, die wir hier ausführlich besprochen haben. Das heißt, es ist möglich, dass Menschen umdenken und umlernen. Und das finde ich sozusagen so interessant, dass aus einer massiven deutschen oder Ablehnung Deutschlands aufgrund der Geschichte entwickelt sich aufgrund neuerer Erfahrungen, Begegnungen, Kooperationen ein anderes Bild. Und ich nehme das sozusagen als ein pädagogisches, als ein Lernkonzept, das man nicht einfach übertragen kann, weil offensichtlich ist der Antisemitismus, den du gerade beschrieben hast, noch viel tiefer liegend und noch sehr viel massiver als die Fähigkeit und die Bereitschaft von Menschen oder sagen wir denjenigen, die in der zweiten und dritten Generation den Überlebenden folgen, sich auf das neue Deutschland. Es gibt einen Spruch oder einen Begriff in Israel, die Deutschen sind anders geworden. Ja, und dieses Moment der Bereitschaft, Änderungen zu akzeptieren, ist, glaube ich, für das deutsch-israelische Verhältnis enorm wichtig, weil dieses Vertrauen ist ein Pfund, mit dem Deutschland wuchern, gewissermaßen auch. Okay, kann und zugleich eben Israel weiß, es hat hier einen Partner, mit dem es rechnen kann. Und da spielen die Individuen eine große Rolle. Es ist nicht nur auf der Ebene der politischen Klasse.
Sie merken, wir bewegen uns auf dem Landeanflug Schlusswort und wir haben ein neues Wort gelernt, nämlich den Wucherdeutschen. Das ist eigentlich auch eine schöne Erfindung. Dann.
Ich denke, dass man durch diese Begegnung eben sehr viel bewirken kann, dass die Langzeitwirkung haben. Also ich würde mich da Ufa anschließen, dass es durchaus, also ich halte es auch für möglich, dass es eine Art kollektives Gedächtnis gibt, in dem eben diese unbewusst vorhandenen Vorstellungen durchaus wieder getriggert werden können, eben durch tragischerweise Aufklärungsarbeit und dass eben das Einzige, was wir wirklich dagegen setzen können, sind Begegnungen. Also das wäre eigentlich der einzige Ausweg, den ich sehe, denn wenn Menschen bereit sind, sich als Menschen zu begegnen, dann fangen sie auch an, Kategorien zu vergessen oder zumindest zu überdenken. Und das wäre mein Plädoyer, weitere Begegnungen, weiter den anderen als Menschen sehen und es versuchen.
Du willst auch noch Schlusswort?
Naja, vielleicht in der gleichen Weise fortsetzend, dass Aufklärungsarbeit das eine ist und die muss man auch weitermachen, aber in der Tat durch Begegnungen, sei es jetzt in Israel mit Israelis oder hier mit deutschen Juden, macht man auch andere emotionale Erfahrungen. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt das so eine Blackbox, in die man alles Mögliche hineinfantasiert und meistens nichts Gutes, meistens Dinge, die man irgendwo gelernt hat oder irgendwo gelesen hat oder gesehen hat. Und durch diese Begegnung, glaube ich, das ist die beste Möglichkeit, auch Rassismus zu bekämpfen, auch Islamfeindschaft und auch eben Antisemitismus, weil das die Möglichkeit ist, auch andere emotionale Erfahrungen mit dem, was man nur in der Fantasie hat, zu machen.
Vielen Dank. Ich danke auch für diese ermutigende Schlussrunde. Ich gehöre zu den Menschen, die sagen würden, und das betrifft aber für dieses Programm natürlich zu, dass es schon auch begleitete Begegnung sein muss. Also Begegnung, die auch wiederum reflektiert, was passiert eigentlich in der Begegnung, weil das sind alles Prozesse, wenn wir in diese Untergründe vorgehen, dann scheint mir wichtig, dass es Menschen gibt, die das miteinander reflektieren. Aber Sie sind jedenfalls adressiert als die Gruppe auch der Multiplikatoren von solcher Begegnung. Und insofern waren diese Schlussworte auch alle ein Versuch, Sie nochmal zu motivieren, mit Ihren Erfahrungen auch, und ich sage es jetzt doch auch nochmal, zu wuchern. Vielen Dank für Ihr Zuhören, die Diskussionsbeiträge, und vielen Dank auch dem Panel.